Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 16. Bei uns zu Gast Herr Florian Weihart, CTO Rulamart Automation Technologies Suzhou Limited. Florian ist ein Visionär und Macher zugleich. Diese Eigenschaften passen gut zu China. Er zog 2010 nach China. In den folgenden Jahren gründete und leitete er Ingenieurbüros und Werke in China, Singapur, den USA und Malaysia. Seit 2015 konzentriert er sich auf Industrie 4.0 und Digitalisierung sowie Brennstoffzellenproduktionstechnologien. Als CTO verantwortet er nun das Innovationsmanagement und die Technologieentwicklung in Rulamart Automation Technologies sowie den Geschäftsbereich Digitalisierung als General Manager von Rulamart Smart Technologies. Seine Arbeit wurde nicht nur innerhalb der Firma und der Industrie anerkannt. Er wurde zum Frühlingsfestival 2020 für ausländische Experten eingeladen, das vom Premier Li Keqiang in Beijing ausgerichtet wurde. Ja, gestern bei Premier, heute bei mir, Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, servus, Shalom, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, wir haben unser Gespräch leider einmal wegen dir, einmal wegen mir verschieben müssen. Das ist China und ich habe dich eigentlich geplant als die letzte Episode für meine Quarantäne-Serie. Und heute haben wir glücklicherweise schon die Zeit nach meiner Quarantäne. Und das ist so ein bisschen ein Spiegelbild von der heutigen dynamischen Zeit. Ich freue mich dennoch und bedanke mich, dass du heute so früh schon bei mir bist. Ich frage mich immer, woher kommst du eigentlich aus Deutschland?
Ja, ich komme aus Bayern, aus der schönen Oberpfalz, ländliche Ecke. Pfreimd heißt der Ort, ist da, wo sich die A6 und die A93 kreuzen. Da gibt es nicht viel außer Wald, aber es ist eine schöne Ecke. Das ist meine Heimatstadt. Und ich habe in Regensburg studiert. Und von da aus ging es dann weiter.
Ja, Regensburg ist eine wunderschöne Stadt mit der Brücke und so. Das habe ich hier schön in meiner Erinnerung. 2010, da bist du zwar kein China-Pionier, aber doch relativ früh, meiner Meinung nach China gekommen. Wie kommst du damals auf China?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich wollte eigentlich für immer in Regensburg bleiben. Das hat mir super gefallen. Aber ja. Gleichzeitig war ich immer schon sehr interessiert an Kulturen und Reisen, internationalen Geschichten und habe mir dann nach dem Studium die Firma Bauer AG ausgesucht als meinen ersten Arbeitgeber. Habe da auch meine Diplomarbeit schon gemacht gehabt, weil das einfach eine typische deutsche Firma war. Ein tolles Produkt und globaler Weltmarktführer und entsprechend die Kundschaft aus der ganzen Welt. Und dann habe ich mir gedacht, bei so einer Firma kann ich auch mal ins Ausland. Hat sich allerdings dann also relativ schwer erwiesen, weil als junger mechanischer Konstrukteur wird man dafür bezahlt, dass man an seinem Computer sitzt. Und da ist relativ wenig Motivation, das irgendwo anders zu machen als in der Heimatentwicklungsabteilung. Und deswegen hat es dann 3 Jahre gedauert, bis ich die Chance bekommen habe. Ursprünglich war mal USA angedacht, da gab es auch einen Standort in Texas. Aber dann durch eine Umstrukturierung in der Firma hat sich dann relativ schnell das Fenster für China aufgetan. Und dann, ja, ich war noch nie in China, habe kein Wort Chinesisch gesprochen, aber dann die Chance genutzt und bin 2010 hierher gekommen. Ja.
Und welche Erwartungen hast du damals? Du hast gesagt, du hast keine Ahnung von China damals, nehme ich an. Aber welche Erwartungen, welches Bild hast du im Kopf gehabt und wie war das dann, als du angekommen bist? Gibt es da Unterschiede?
Ja, ich denke, ich hatte so ziemlich das typische Bild, das man in Deutschland so von China hatte. Bisschen chaotisches Entwicklungsland, wo alles anders ist, wo die Menschen Hunde essen den ganzen Tag. Also typisches Bild zu der Zeit, was sich natürlich extrem schnell geändert hat, wenn man mal in Shanghai ankommt. Und ich kann mich an meinen ersten Tag noch sehr, sehr gut erinnern. Das war nämlich eine Oktoberfestparty von unserer Firma, damals für die Kunden.
Ja.
Und dann in der Metropole Shanghai, da über Nacht quasi, ist das Bild komplett verschoben.
Ja, das hast du ja sozusagen gut angefangen, in Shanghai mit Oktoberfest angefangen. Und was jetzt nach 10 Jahren, was würdest du jetzt sagen, die 10 Jahre China, in welchem Bereich hat dich beeinflusst oder verändert dieser Zeiten? Ich nehme an, das sind ganz intensive 10 Jahre für dich gewesen, ne?
Ja, das sind sehr intensive 10 Jahre. Ich bin in den 10 Jahren, glaube ich, auch 20 Jahre gealtert.
Okay, das sieht man aber nicht.
Ja, das kommt von dem typischen, berühmten chinesischen Speed einfach. Also hier geht alles sehr schnell. Ich glaube, das ist auch das, was mich einfach am meisten geprägt hat in den letzten 10 Jahren und worauf ich auch zurückschaue als sehr wertvoll. Also die ganze Erfahrung in diesem agilen, schnellen Environment quasi ein Business zu betreiben.
Ja, du hast ja vorhin selber schön quasi eingeleitet, 20 Jahre gefühlt. Und was deine Karriere angeht, kann man schon sagen, dass du so viel geschafft haben, wie vielleicht einige in 20 Jahren, in 10 Jahren geschafft. Du bist jetzt CTO von Roland-Maat. Wann hast du mit Roland-Maat Aufgabe angefangen?
Also ich kam nach China 2010 für die Firma Bauer und war da in der, ja, als Entwicklungsingenieur und dann Entwicklungsleiter für die Büros zuständig für eine Produktentwicklung. Also es war ein klassisches Produkt, Baumaschinen, also eine völlig andere Ecke, was ich heute mache. Und ich bin dann 2015 quasi, habe ich so einen ziemlichen Shift gemacht von Construction Equipment zu Automation. Das war dann das erste Jahr, wo ich mich wirklich mit Automatisierungstechnologie beschäftigt habe. Das war ein ziemlicher Spagat, weil das doch ein ganz anderes Thema ist, aber hochinteressant. Und das ist auch der Startpunkt quasi, wo ich mich mit Industrie 4.0, mit Digitalisierung und solchen Technologien dann auseinandergesetzt habe.
Ja, also wenn ich noch vielleicht einen Kommentar geben darf, 2015, das ist nicht nur für dich der Anfang von Automation, das ist allgemein für China auch der Beginn mit Industrie 4.0, natürlich importiert aus Deutschland, und dann relativ schnell hat man mit eigener Politik angefangen in China und viele, viele Firmen haben das dann das Business auch entdeckt. Ist es auch für dich die Beobachtung so?
Absolut, ja. Also das ganze Konzept und die Ideen dahinter kommt ja aus Deutschland ursprünglich, wurde aber, wie es fast immer so ist, in China extrem schnell adaptiert. Also wenn irgendwas gut ist, dann gibt es eine Masse von Firmen, die das anwenden oder auch neue Sachen entwickeln in dem Bereich. Und deswegen ist China ein sehr interessantes Land, um da auch wirklich solche Sachen zu entwickeln mittlerweile.
Ja, ja. Du hast ja erstaunliche Karriere 2010 als Konstrukteur, quasi Ingenieur, bei einer Firma in China, nach China entsendet worden, und dann 2015 als CTO von Roland-Maat. Das ist bestimmt sehr erfolgreich gewesen. Und welche Aufgabe oder welche konkrete Ziele hast du als CTO bei der Firma Roland-Maat und welche Bedeutung hat das für deine Firma?
Also kleiner Kommentar noch an der Stelle. Also ich bin seit 2017 bei Roland-Maat. Ich hatte noch ein Jahr Malaysia dazwischen, was allerdings dadurch, dass meine Frau ja aus China ist und ich auch seit 2016 einen Sohn habe, hat uns dazu bewogen, quasi nach dem ein Jahr Aufenthalt in Malaysia wieder nach China zurückzukommen. Und das war dann auch mein Startpunkt bei Roland-Maat. Ich bin durch Zufall dann zu Rulamat gekommen, weil ich meine Wohnung schon hatte in Suzhou und ich hatte eine deutsche Firma gesucht, die so nah wie möglich bei meiner Wohnung ist, damit ich nicht so viel Zeit auf der Straße verliere. Und ja, habe dann auf der Landkarte den Namen Rulamat gesehen, hat irgendwie deutsch geklungen, bin da hingefahren, habe den CEO getroffen, den Oliver Bürgstein, und den COO, den Liang Zhao, und habe denen erklärt, dass sie einen CTO brauchen. Also es ist keine Stelle ausgeschrieben, es gab auch keinen CTO. Und wir haben dann zusammen relativ schnell, also die Chemie hat gepasst, und haben dann sozusagen einen Org-Chart entwickelt, der eine CTO-Stelle vorsieht. Und aus dieser Historie raus konnte ich auch relativ viel schnell selber entwickeln, von, sowohl vom ganzen Konzept her, was wir tun als CTO, aber auch von den Produkten und so weiter. Also die ganz große Aufgabe bei Rulamat war im Endeffekt, sozusagen eine Transformation hinzubekommen von einem sehr erfolgreichen, reinen Systemintegrator für Automatisierung, sei mal, hin zu einer Technologiefirma. Also wir wollten wirklich, wir haben immer schon sehr ambitionierte Ziele bei Rulamat China und wollten da einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Also wirklich der Leader werden in unserem Bereich für Digitalisierung, für Industrie 4.0, aber auch die ganze Transformation von der Automobilindustrie, die unser Hauptkunde ist, hin zur E-Mobility, einfach da wirklich eine große Rolle zu spielen, weil das auch für eine Firma wie uns ist es tatsächlich auch für die Existenz entscheidend, dass wir da erfolgreich sind. Und das ist die ganze Story dahinter.
Ja, lieber Zuhörer oder junge Ingenieur unter den Zuhörern, das ist echt eine Best Practice, wie man seine Stelle selber mit der Firma kreiert und auch bekommt und erfolgreich auch durchführt. Spaß beiseite. Ich denke, viele Zuhörer haben wahrscheinlich noch nicht, falls sie nicht aus der Branche kommen, noch nicht die Information, was Rulamat macht. Und insbesondere unser Podcast ist ja für deutschen KMUs gedacht. Und ich nehme an, Rulamat ist weiterhin eine Mittelstandsfirma. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wer Rulamat ist, was ihr produziert und was ihr entwickelt.
Ja, Rulamat kennen die wenigsten, weil wir einfach in der B2B-Ecke sind. Wir machen Automatisierungslinien. Das sind hauptsächlich Assembly-Linien, also Montagelinien für die Automobilindustrie. Also unsere typischen Kunden sind die großen stocklisted deutschen Tier 1 Automotive Supplier. Und für die machen wir einfach Assembly Equipment. Wir sind eine typische KMU. Wir sind auch in Familienbesitz, 100% in Familienbesitz der Familie Mack. Und auch der Herr Thomas Mack, also die zweite Generation der Familie Mack, führt das Unternehmen als CEO. Und wir sind mittlerweile auf ungefähr 120 Millionen Euro Umsatz angewachsen mit 1200 Mitarbeitern. Wobei, und das ist in Rulamat ein bisschen speziell, also wirklich zwei Drittel von dieser Performance sozusagen aus China kommen. Und wir sind in China auch sehr stark gewachsen, also in den letzten 15 Jahren von ungefähr 30 Millionen RMB auf heute 600 Millionen RMB. Also wir haben eine sehr exponentielle Wachstumskurve hier erreicht und konnten das Potenzial voll ausschöpfen. Das ist natürlich für die Gruppe sehr erfreulich und vor allem ist es auch sehr wichtig in dem ganzen globalen Zusammenhang, weil natürlich für unsere Kunden, die Tier 1 Automotive Supplier, ist China ein Key-Markt. Und es ist auch sehr oft mittlerweile so, dass sehr viele Sachen einfach in China zuerst gebaut werden und dann für die Welt. Das heißt, es ist extrem wichtig, starken Fußabdruck zu haben in China.
Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Dann kann man fast bezeichnen, das ist eine erwachsene Tochtergesellschaft, die mittlerweile noch mehr Businessvolumen hat als die Headquarters. Und insgesamt eine Erfolgsgeschichte, auch sicherlich in der Ressort von CTO auch erfolgreich. Was ist für dich persönlich die erfolgreichsten Projekte oder Momente, was du seit 2017 bei Roland hast?
Ich denke, die wichtigsten Sachen, die wir erreicht haben in den letzten 3 Jahren, sind einfach, dass wir uns jetzt wirklich tatsächlich, würde ich sagen, als digitaler Leader in unserem Bereich bezeichnen können. Es gibt, glaube ich, wenige KMUs, die ein eigenes Data Science Team mittlerweile haben, Machine Learning Lösungen entwickeln können mit den Kunden zusammen, die Digitalisierungsplattformen im Angebot haben, also wirklich die komplette Bandbreite voll ausschöpfen können. Das ist was wir in den letzten 3 Jahren erreicht haben. Und ich würde sagen, von null. Also haben uns mühsam die Kompetenzen erarbeitet, haben die Netzwerke geschaffen, haben uns die Partner gesucht, haben dann erste Projekte entwickelt, mit R&D-Projekten gestartet und Schritt für Schritt auf die Kunden zugegangen und dann mit den Kunden Projekte entwickelt. Also so hat sich die Digitalisierungssparte, sage ich mal, jetzt so langsam entwickelt. Und es ist vielleicht jetzt weniger, sagen wir es mal so, von alleinstehend als Produkt wichtig für eine Firma wie Roland, sondern es ist einfach wichtig für unser komplettes Businessmodell, weil einfach viel mehr Value Creation sozusagen von den mechanischen Teilen einer Anlage wegwandert zu den Daten. Und wenn man da nicht wirklich stark ist und wir als Systemintegrator zum Beispiel, was ein sehr essentieller Teil von unserem Business ist, wir bieten sozusagen Ingenieurdienstleistungen an. Und da muss es einfach sein, dass man im digitalen Bereich wirklich Bescheid weiß und auch wirklich Sachen entwickeln kann. Also das war ein Bereich. Und ein zweiter Bereich, der, glaube ich, ein bisschen heraussteht, ist das, was wir im Bereich Fuel Cell Produktionstechnologien machen. Das haben wir haben 2017 angefangen, ganz systematisch. Also wir haben unseren eigenen Roland Innovation Management Prozess entwickelt, der genauso systematisch sozusagen erarbeitet, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird, welche Trends passieren, welche Technologien sich durchsetzen werden, was die Kunden brauchen werden und so weiter. Also von diesen systematischen Analysen sind wir dann irgendwann, ich würde mal sagen, so nach dem ersten halben Jahr auf den Zweig gekommen, dass die Fuel Cell Technologie sich gerade für die schwereren mobilen Anwendungen und kommerziellen mobilen Anwendungen wirklich durchsetzen wird. Da sind wir überzeugt davon und haben dann quasi Anfang 2018 angefangen, wirklich in diese Richtung ganz aggressiv zu gehen, in Form von R&D-Projekten, mit dem Ziel, einfach den Kunden eine Fuel Cell Produktionslösung anbieten zu können, um denen zu helfen, die Technologie zu skalieren. Weil bei der Fuel Cell Technologie ist nach wie vor, sind die Kosten, und die kommen eigentlich hauptsächlich von der Produktion selber, der Produktionstechnologie, das ist das Hauptproblem. Und da können wir halt als Automatisierer wirklich helfen, dem auch einen Durchbruch zu verhelfen. Und so haben wir dann einfach uns auch hier ein Ökosystem von Partnern aufgebaut und haben dann angefangen, solche Systeme zu entwickeln. Und was sich jetzt herausgestellt hat, noch viel mehr, als wir das damals vorhergesagt haben, hat, ich würde mal sagen, Mitte letzten Jahres Wasserstoff wirklich so einen richtigen Boost erlebt. Nach Jahrzehnten, muss man fast sagen, wo es ein bisschen dahin vegetiert ist, das ganze Thema, hat 2019 den Durchbruch gehabt und seit Covid jetzt unser Businessleben noch mit beeinflusst und entsprechend auch die Regierungen dazu veranlasst hat, Stimuluspakete zu geben in die Industrie und wo da halt Wasserstoff nochmal ein riesiges Thema geworden ist, sowohl in China als auch in Deutschland. Seitdem ist das Thema natürlich super interessant und wir sind stolz, dass wir da wirklich einer der Ersten sind, die vor allem von der Automatisierungsseite da was machen.
Ganz toll. Also zwei neue Technologie, Fuel Cell und digitale Lösung oder Datenlösungen konntet ihr in der Kürze der Zeit aufbauen. 2017 bis jetzt sind ja nicht mal 4 Jahre, sind 3 Jahre und Ich habe auch mit einigen Top-Manager von deutschen Firmen unterhalten in dem Entwicklungsbereich. Deren Ansatz ist häufig, für so einen Kompetenzaufbau aus den Headquarter Know-how zu transferieren, auch im Sinne von Know-how-Träger zu transferieren. Und wie ist das bei euch der Ansatz bei dem Aufbau von diesen zwei Kompetenzbereichen?
Also wir sind in Rula Mat, würde ich mal sagen, relativ untypisch organisiert. Also wir sind schon seit 15 Jahren, würde ich mal sagen, eine sehr eigenständige Organisation. Wie ein Professor mal gesagt hat über uns, Rula Mat mag er so gern, weil wir ein Co-Opetition sind. Also das heißt, wir haben eigenständige Businessbereiche in China und in Deutschland. Und sind jetzt nicht so klassisch Headquarter-Subsidiary organisiert, sondern wirklich zwei eigenständige Firmen, die ihre eigenständigen Roadmaps haben, um die Märkte zu bedienen. Natürlich tun wir das global im Management, haben wir ein Framework dafür, dass wir unsere Strategien abstimmen, sodass wir nicht Sachen doppelt machen. Aber prinzipiell ist es so, dass jede Firma eigene Produkte einfach entwickeln kann. Und es ist auch so, dass wir relativ verschiedene Kernkompetenzen haben. Natürlich ist Automatisierung und Assembly-Technologie und alles, was dazugehört, das teilen wir uns. Da hat jeder seine Ressourcen. Aber wenn es dann Richtung Digitalisierung geht, bestimmte Prozesse, bestimmte Technologien, dann ist es so, dass wir das die Bereiche da aufbauen, wo es Sinn macht. Und also das heißt, wir konnten komplett eigenständig uns diese Kompetenzen erarbeiten. Es gab da keinerlei Know-how-Transfer. Also es ist so, dass wir, gerade weil in China einfach der Markt immer der schnellste ist, das sieht man jetzt, glaube ich, bei FuelCell wieder sehr gut, die Technologie, die ganz großen Leader von der Technologieseite, die kommen aus Japan, die kommen aus Deutschland, aus Korea, vielleicht noch aus USA und Kanada, aber die großen Anwendungen, die jetzt kommen, die sehen wir einfach in China. Und da, wo die Anwendungen sind, da entsteht ja sehr viel Know-how, sehr viel Kompetenz. Und das ist unser großer Vorteil, den wir auch voll nutzen wollen. Das heißt, wir nutzen natürlich R&D-Netzwerke auch in Deutschland und arbeiten sehr, sehr eng zusammen auch mit unserem deutschen Werk beim R&D, dass wir einfach die richtigen Ressourcen nutzen können. Aber das meiste kommt halt doch aus den lokalen Anwendungen, wo wir unser Know-how entwickeln.
Also zwei Dinge habe ich jetzt notiert, sinngemäß. Das eine ist, ihr habt die Eigenständigkeit und für die zwei Technologie sagst du, das muss man eigentlich lokal viel ausschöpfen, weil auch das meiste Know-how, gerade weil der Markt so dynamisch ist, auch vor Ort ist.
Ja, ich würde gerade sagen, also einmal, man kann zum Beispiel, was mich immer beeindruckt, ist zum Beispiel die Zahl Elektromobilität bei elektrischen Bussen. Da gibt es in China 400.000 und in ganz Europa 600. Also das zeigt mal ein bisschen den Unterschied. Für 600 Busse brauche ich keine Mass-Production-Lösungen machen. Also das Thema existiert noch nicht mal für einen Automatisierer. Bei 400.000 ist das natürlich eine völlig andere Hausnummer und dann entsteht der Bedarf nach Lösungen. Also zeigt mal das in der E-Mobility-Seite. Und ich glaube, auf der Digitalisierungsseite muss man auch sehen, die Chinesen gehen mit Digitalisierung anders um als Deutsche. Das ist ein bisschen aus der Historie gewachsen, würde ich mal sagen. Wenn in Deutschland so Datenschutz und solche Sachen wirklich oberste Priorität haben, ist in China giert jeder danach, so schnell wie möglich irgendwie seine Daten zu verwerten. Und auch das erzeugt einfach die Möglichkeit, dass man hier sehr viel mehr Anwendungen hat, einfach für digitale Technologien, entsprechend auch ganz andere Anforderungen. Das heißt, gerade bei Digitalisierung würde ich sogar sagen, man muss das hier machen. Das geht gar nicht anders, weil einfach auch die Kundensichtweise eine völlig andere ist.
Du hast gerade gesagt, die Kulturunterschiede ist da. Wenn ich jetzt an meine Projekte mich zurückblicke, viele deutsche Kunden von mir wollen auch schnell sein. Ne? Ein Key-Kompetenz heißt es agiles Projektmanagement und Silo durchbrechen und so weiter und so fort. Heutzutage ist man auch bereit, die Meilensteine nicht perfektionistisch aufzubauen und auch ist man ein bisschen offen, auch für die Änderungen in der Spezifikation und so, das, was alles so das agiles Management bezeichnet. Aber wenn ich jetzt so an die Kultur denke, das ist man schon in China so. Schon relativ natürlich ist man da offen für solche Spezifikationsveränderungen oder man ist automatisch eher gestrickt, schnell zu sein, statt perfekt zu sein. Aber was habt ihr dann jetzt in den chinesischen Projekte für Herausforderungen? Sicherlich gibt es auch Herausforderungen, aber was hast du so als grundsätzlich erlebt, ihr für Herausforderungen, die ihr in naher Zukunft oder jetzt gerade managen wollt?
Ja, Stichwort Agilität würde ich sagen, das ist für viele Unternehmen eine Herausforderung, für uns glaube ich weniger. Also Agilität, wie du gesagt hast, ist in China eigentlich ein Grund, DNA von jeder Firma, die sind von Haus aus agil. Es ist nur die Frage, geht die Agilität in die richtige Richtung? Also man muss das ein bisschen kanalisieren und entsprechend glaube ich, es ist sehr viel, sehr wichtig ist das Leadership von dem Top-Management in China, einfach um das richtig zu kanalisieren. Aber die Grundagilität ist da. Deswegen altere ich auch 20 Jahre in 10 Jahren, weil das einfach ein wirklich, da muss man mitgehen. Also die Herausforderungen sind bei uns weniger in der Agilität, sondern mehr in der, sagen wir es mal so, Transformation, würde ich mal sagen. Also Rulamart ganz speziell, weil wir einfach aus der Systemintegrator-Ecke kommen. Das ist ja mehr ein servicelastiges Businessmodell, sage ich mal. Da kommen die Kunden zu einem, haben ganz spezifische Ideen, was sie brauchen. Und es sind zwar hochkomplexe Systeme, man braucht ja extrem viel Know-how, um das dann auch umzusetzen, aber es wird sehr viel vordefiniert vom Kunden. Und wir haben uns halt das Ziel gesteckt und sind auch überzeugt davon, dass wir das müssen, um einfach langfristig erfolgreich zu sein, weg von reiner Systemintegration hin zu einem Technologie-Leader. Und das funktioniert halt nur, wenn man eigene Technologien und eigene Produkte entwickelt, was wiederum komplett anderes Mindset braucht und eine komplett andere Firmenstruktur, weil da muss man proaktiv für die nächsten 20 Jahre vorausdenken und einfach die Produkte selber spezifizieren und muss dann auch Märkte aufbauen zum Beispiel. Man muss die Technologien entwickeln, man muss sich die Kompetenzen aufbauen. Also das ist wirklich eine Transformation, das Wort nutzen wir auch konsequent in der Firma, also wir transformieren uns und das ist einfach die Herausforderung, die wir haben. Ich glaube, wir sind an einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben da sehr viel erreicht schon. Und wichtig ist halt für eine Firma wie Rulamart und für alle KMUs, ist, dass man das, was man tut, in der richtigen Dosierung tut. Weil wir haben natürlich, obwohl wir sehr erfolgreich waren über die letzten Jahre, auch gutes finanzielles Polster, dass wir uns einige R&D erlauben können. Allerdings kann man natürlich nicht in die falsche Richtung rennen und das Falsche entwickeln. Also Stichwort mal Fuel Cell. Sollte sich Fuel Cell nicht durchsetzen und wir haben da mehrere Millionen Euro auf den Kopf kaut, dann ist das für eine Firma wie Rulamart schon schwierig. Also deswegen müssen wir sehr genau wissen, was wir tun und müssen das sehr genau planen und können uns auch nicht viele Sackgassen erlauben, sagen wir es mal so. Im R&D gibt es immer wieder mal irgendwo Sackgassen und ein bisschen Zickzackkurs, aber wir müssen da ziemlich konsequent, ziemlich gut und ziemlich mit finanziellen Resultaten dann auch aufwarten können über die nächsten Jahre. Also das sind so die Herausforderungen, die wir haben.
Ja, also du bist sehr bescheiden. Ich denke aber, das ist trotzdem alle sehr wichtige Anmerkungen. Ich bin jetzt sehr spontan auf den Punkt gekommen. Vielleicht ist es auch eine eine Chance für die deutschen KMUs. Du hast gerade gesagt, die chinesischen Ingenieure oder die allgemein die chinesischen Firmen sind sehr gut in kundengesteuerte Projektumfeld, proaktiv, agil, schnell und vielleicht auch kostengünstig die Projekte zu Erfolg zu bringen. Aber man muss auch lernen, proaktiv den Markt zu kennen und eigene Produkte herauszubringen. Und das ist womöglich ein guter Ansatzpunkt, wo allgemein deutsche Unternehmen nutzen kann, die Charakter oder die, das Können von deutschen Ingenieuren nutzen und dann mit chinesischen Kollegen zusammen zu agieren, dann ein perfektes Portfolio dem Markt anzubieten. Das wäre so meine spontane Reaktion auf das, was du vorhin gesagt hast, weil viele deutsche KMU, gerade in dem Bereich Maschinenbau, fragen mich auch schon mal, ne, wie sehe ich jetzt die Zukunft von deutschem Maschinenbau? Und ich finde, man kann gar nicht mit China in der Masse, in der Gesamtheit konkurrieren. Man muss einfach eine Nische finden. Und diese Nische ist womöglich in dem Bereich Produktdefinition und dann auch die Innovationsleistung. Du bist ja auch Innovationsmanagement-Leader für Rulamat und ich denke, das ist genau das, was man eigentlich für deutsche KMUs aussprechen kann.
Ja, ich gebe dir da absolut recht und ich sehe auch, also China darf man, glaube ich, nicht mehr so sehen, einfach nur als Markt, wo man Produkte verkauft, sondern man muss wirklich sehen, das sieht man auch bei uns in der Firma Rulamat, also was für uns natürlich eine Herausforderung ist, weil wir mehrere Werke auf der Welt haben, ist, dass Kunden auf einmal fragen, können wir die Linien aus China einfach exportieren? Wir wollen die auch in Europa haben. Wir haben erst diese Woche ein Team in die Tschechei entsandt, um da eine Linie aufzubauen für einen Kunden. Diese Kunden können frei wählen in der Welt, woher sie diese Linie wollen und sie wählen China. Und das ist nicht nur ein Preispunkt, worauf man das gerne, da kann man sich immer einfach machen und sagen, es ist ein bisschen billiger oder so. Ich glaube, in der Summe ist einfach dieses Paket sehr wettbewerbsfähig in der Welt. Und wenn wir gerade wieder von der Innovationsseite her kommen, Innovation passiert halt genau dann, wenn es viele Anwendungen gibt, wo Technologien umgesetzt werden können. Und das passiert in China. Das heißt, man kann hier wirklich neue Sachen entwickeln, man kann innovativ sein und das dann als Technologie einer deutschen Firma auf dem Weltmarkt anbieten. Rulamat ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil im Endeffekt sind wir eine 100% deutsche Firma und alle Gewinne, die wir erwirtschaften, sind für die Gruppe und sichern auch wieder Arbeitsplätze in Deutschland zum Beispiel. Man kann nur konkurrenzfähig sein global zu unseren Kunden und wir müssen da alle Register ziehen, die es irgendwo gibt. Und ich glaube einfach, dass China da mittlerweile nicht mehr nur ein Markt ist, sondern einfach auch ein sehr starker Entwicklungsstandort, der eine Rolle spielt in der globalen Aufstellung einer Firma wie unserer.
Ja, also ich hatte im letzten Gespräch, Interview, mit einem CIO gesprochen. Der sagt ganz klar, er findet eigentlich alle seinen Bedarf in China, einen Lieferant in der Informationstechnologiebereich, der braucht keinen, jetzt sehr kämpferisch gesagt, keinen Lieferanten mehr aus Deutschland. Und ich sage, das ist dennoch für auch in Zusammenhang, was du gesagt hast, trotzdem müssen die deutschen KMUs nach China kommen, weil heutzutage gibt es keine Grenzen mehr. Das, was heute China-Geschäft ist, ist Zukunft dein Geschäft in Europa. Wenn man nicht schafft, in China auch erfolgreich zu sein, wird sooner or later, also spätestens in ein paar Jahren, auch in Europa Schwierigkeit haben.
Absolut, ja. Und was ich meines Erachtens, was ich an meiner eigenen Karriere gespürt habe über die letzten Jahre ist, wenn ich heute zurückdenke, wie ich mal in Deutschland gesessen bin als Konstrukteur und Geräte entwickelt habe, die zu 95% exportiert worden sind und dann mir überlege, dass ich natürlich sehr stark geprägt worden bin von dem Umfeld, wo ich gesessen bin, was ich im Endeffekt entwickelt habe. Und wenn man dann sieht, wie sich die Märkte über Jahre sozusagen langsam voneinander wegbewegen in der Hinsicht, was der Kunde eigentlich will. Ich meine, der typische chinesische Kunde, der lebt in einer urbanen Region mit mehreren hundert Millionen Menschen an der Ostküste, zum Beispiel in China, in Megacities. Da gibt es völlig andere Anforderungen an Produkte, als wenn man jetzt mal zurückdenkt an das bayerische Land, wo ich vorher war. Und entsprechend glaube ich einfach nicht mehr. Und ich, wie gesagt, ich bin Entwickler, ich habe das selbst gemacht und ich glaube einfach nicht, dass ein Entwickler, ein Produktentwickler diesen geistigen Spagat machen kann, in einer Welt zu sitzen und in einer für eine andere, völlig andere Welt ein genau passendes Produkt zu entwickeln. Also daher bin ich auch überzeugt, dass das mittlerweile absolut notwendig ist, die Produkte einfach hier zu entwickeln. Vor 10 Jahren hat ein chinesischer Kunde, da gab es Made in Germany und das muss alles super sein, das muss das Beste der Welt sein, ich will genau das Gleiche. Das war vor 10 Jahren. Heute ist das völlig anders. Die Kunden hier sind viel selbstbewusster geworden, die haben verstanden, dass sie in einer anderen Umgebung sind und entsprechend wollen die andere Sachen. Und das funktioniert nur, glaube ich, wenn man auch diesen Kreislauf hier einfach irgendwo schließt. Deswegen ist es ein absoluter Erfolgsfaktor, glaube ich, um in dem Markt erfolgreich zu sein.
Das ist sehr wichtig für die deutsche KMUs, die vielleicht in der Abwägung sind, entweder ihr China-Geschäft lokal zu betreiben oder ihr China-Geschäft lokal auch zu erweitern. Wir können, glaube ich, wenn wir wollen, stundenlang darüber sprechen. Ich glaube, weder du und ich haben heute die Zeit dafür. Ich wollte so langsam zu dem Stichpunkt Karriere kommen. Wenn du jetzt diese CTO-Rolle hattest und spannende Jahre, 10 Jahre wie 20 Jahre, wenn du eines Tages nicht mehr in China sein solltest, was reizt dich noch als Aufgabe?
Also was mich immer reizt, ist einfach irgendwas Neues zu starten und das dann Stück für Stück erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das ist völlig unerheblich, wo das ist auf der Welt. Ich habe aber mal aufgegeben zu planen. Also ich hatte früher mal immer in 3 Jahren, aber ich habe das aufgegeben, weil im Endeffekt verändert sich die Welt so schnell. Also ich bin glücklich, was ich gerade tue und schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.
Genau, schauen wir mal. Das ist doch das Stichwort. Das passt ganz gut. Zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen. Bei dir brauche ich nicht zu fragen, WeChat oder WhatsApp. Aber trotzdem würde mich interessieren, in deinem WeChat-Account gibt es mehr internationale Kontakte, die in China oder in Deutschland sind, oder eher chinesische Kontakte, mit denen du kommunizierst?
Also es sind chinesische Kontakte zu 95%, in dem Sinne Leute, die hier sind. Es sind natürlich auch viele, viele Ausländer damit drin, aber das meiste ist chinesisch, wobei sich das so langsam aufbricht. Also man sieht mehr und mehr Kontakte aus Übersee.
Aus Übersee, ja. Und wie ist das dein Chinesisch aktuell? Lernst du Chinesisch?
Ja, ich bin da, glaube ich, so ein typischer Ingenieur, nicht sehr sprachtalentiert, aber ganz gut mit Bildchen. Also ich kann über 3000 Schriftzeichen lesen und schreiben, da bin ich ganz gut. Ich verstehe auch ganz gut, wenn es jetzt nicht gerade um hochspezielle Themen geht, kann ich ganz gut jeder Konversation folgen und kann mich auch ausdrücken. Aber ich werde wohl nie in meinem Leben jemand sein, der perfekt Chinesisch spricht. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, das zu tun, weil ich, als ich angefangen habe zu verstehen, was um mich herum passiert, zu lesen und mich an Gesprächen teilzunehmen, merkt man, dass man eigentlich alles falsch verstanden hat, bevor man das konnte. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, da ein bisschen Energie reinzustecken.
Ja, 3000 Zeichen, das ist ja ganz schön viel schon. Ne? Also für viele, die mittlere Reife haben, haben, glaube ich, diese 3000 Zeichen als Wortschatz. Also Respekt, wenn du das schon kannst. 10 Jahre ist auch nicht so lang. Für viele, die über 10 Jahre in China sind, können sehr wenig chinesische Zeichen. Also sehr, sehr respektvoll. Wenn du jetzt an Deutschland denkst, und jetzt in China lebst, was vermisst du noch irgendwie aus Deutschland, außer jetzt schwarzes Brot, das sagen viele, aber was vermisst du grundsätzlich noch aus Deutschland?
Also Brot vermisse ich nicht mehr, denn ich habe mittlerweile meine Sources gefunden hier. Also man kriegt hier alles, was man braucht. Ja, was ich halt trotzdem immer wieder ein bisschen vermisse, ist halt, also erstens mal mehr Freizeit. Das ist, wenn man in China lebt, ist man einfach vom Business, wird man verschlungen. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Freizeit im Endeffekt. Und dann auch die Chance, die Freizeit ein bisschen in der Natur zu nutzen. Ich bin hier in Suzhou. Suzhou ist fantastisch, weil es da viele Seen, viel Natur gibt, verglichen mit Shanghai, wo ich viel Zeit verbracht habe. Aber es ist halt trotzdem die bayerische, der Oberpfälzer Wald ist halt trotzdem noch was anderes.
Falls jemand diesen Beitrag hört und würde gerne mit dir austauschen und gar vielleicht dich als Coach gewinnen wollen, weil ich glaube, es viele Themen, die sind wirklich sehr hilfreich für jemanden, der die ähnliche Aufgabe haben sollte in China für eine deutsche Firma. Bist du grundsätzlich bereit dafür?
Ja, ich bin auch zum Beispiel in der DUSA, European Companies Association, Vice Chairman, und unsere Aufgabe ist es, anderen KMUs zu helfen. Also das ist sowieso was ich in diesem Rahmen als meine Aufgabe sehe. Also durchaus kann man darüber reden, ja.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, Florian, für deine Zeit. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt ein paar Projekte als Zusammenarbeit haben und freue mich, dich auch mal wieder zu treffen.
Vielen Dank, ja, hat mich auch sehr gefreut, und ich freue mich auch auf die enge Zusammenarbeit in der Zukunft.
Also, dir einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.